Hallo und herzlich willkommen bei der Fredio, dem Chaos im Äther Ulms. Im Studio sind heute Mev und ich bin Mirps. Und Mev wird uns gleich verraten, welches Thema wir heute haben.
Guten Morgen, unser Thema heute. Wir beschäftigen uns mit E-Mails, dem heute häufigsten Dienst neben, also im Internet eigentlich. Man hat sie schnell geschrieben und in wenigen Sekunden landen sie mit dem Finger. Wir wollen heute besprechen, was passiert beim Versenden der E-Mails, wie findet die E-Mail ihren Weg zum Empfänger, und werfen ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen und werden dann am Ende noch einen kleinen oder kleine Tipps geben, wie man selbst so ein E-Mail-Server zum Beispiel sich aufbauen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß dann für die Sendung und jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik. Da wird man nostalgisch. Das war Firestarter mit dem Song C64V ist Gameboy, der Axel F. Remix. Herzlich willkommen bei Def Radio, dem Chaos im Äther. Unser Thema heute, wie vorhin schon angekündigt, ist E-Mail. Kommt in den Chat und sprecht mit uns, damit man sich austauschen kann, Fragen und Antworten und so weiter und so fort. Wo der Chat liegt, findet ihr auf unserer Homepage, und zwar geht einfach auf ulm.ccc.de/dev/radio. Da findet ihr alles, was ihr braucht.
Wobei man im Moment noch sagen muss, wir haben ein bisschen Probleme mit unserem Netz, versuchen das aber in den Griff zu kriegen. Im Moment haben wir nämlich hier selbst kein Internet und können deshalb auch nicht in den Chat kommen. Aber wir versuchen das in den nächsten Minuten in den Griff zu kriegen, und dann sind wir auch da und beantworten Fragen.
Und wenn nicht, finden Sie sicher auch fähige Leute, die sich selbst die Fragen beantworten könnten, dann auch.
Naja, wir wollen ja einen gewissen Anteil an Interaktivität wahren.
Ja. Na gut, E-Mails. Was passiert beim Senden einer Mail? Naja, zuerst muss ich die Mail erstmal schreiben. Das läuft mittels eines E-Mail-Clients oder meistens mittels eines E-Mail-Clients. Und den nennt man in der Fachsprache auch MUA, also der Mail oder Message User Agent. Und wenn man so eine E-Mail fertig geschrieben hat und sie bereit zum Senden ist, dann zeigt die folgendem Aufbau. Und zwar, E-Mails sind einfache Textdokumente, sie sind zeilenbasiert, also jede Zeile hört auch mit einem Couch Return Line Feed auf, Couch Return New Line. Und so eine E-Mail besteht aus zwei Teilen, einem Header und einem Body. Und der Mail-Header hat ist so aufgebaut, er besteht aus mehreren Zeilen. In jeder Zeile steht eine bestimmte Option drin. Diese Optionen geben zum Beispiel an, von wem die E-Mail ist, wo sie hin soll und so weiter und so fort. Ein Beispiel zum Beispiel wäre eben die From-Zeile oder die From-Option. Die sieht so aus, einfach From in der E-Mail, dann ein Doppelpunkt und ein Leerzeichen, dann kommt der Absender. Weitere Felder dieser Art zum Beispiel sind Date für das Datum, wann die E-Mail geschrieben worden sind, Subject, wo der Betreff drin steht, kommt auf der CC vor, das ist der Carbon Copy, der Name kommt daher, wenn man früher einen Durchschlag gemacht hat, hat man Kohlepapier zwischen die Dokumente gelegt und konnte die dann quasi kopieren sozusagen. Und bei E-Mails bewirkt das halt, dass ein weiterer Absender eben eine Kopie dieser E-Mail sozusagen bekommt. Daneben gibt's noch den Blind Carbon Copy, das ist halt dann eine Kopie, nur dass der Empfänger dieser Kopie oder was auch immer, oder beziehungsweise der Empfänger der Original-E-Mail sozusagen nicht sieht, wer noch alles eben Abzüge von dieser E-Mail bekommen hat. Weitere Felder zum Beispiel, sehr interessanten, aber das ist relativ selten und nicht so verbreitet, ist zum Beispiel Position Notification to Feld. Da kann man zum Beispiel machen, dass der Absender der E-Mail eine Notification bekommt, wenn der Empfänger die E-Mail gelesen hat. Aber die meisten Clients tun das noch nicht irgendwie richtig unterstützen oder verwenden andere Felder.
Oder verwenden kleine Bilder. Das ist ein Insider-Witz aus unserer Spam-Sendung.
Okay, dann, wenn der ganze Header geschrieben worden ist, kommen danach zwei Leerzeilen und dann kommt der eigentliche Text der Nachricht. Also nochmal kurz zur Wiederholung, weil das klar ein bisschen unklar war. Du hast ein paar Zeilen, steht drin, to, wo es hingehen soll, from, von wem es kommt und die ganze Subject-Kram und alles, was ich will. Dann kommen zwei Leerzeichen und dann kommt die eigentliche Nachricht. Jetzt ist es so, als dieser E-Mail, also die E-Mail-Standard ist gemacht worden, E-Mails sind so konzipiert worden, dass diese nur 7-Bit-Zeichen eigentlich verwenden. Das heißt, wenn man es einfacher sagen will, ein US-ASCII-Zeichensatz oder so. Das heißt, man hat nur die Zeichen 0 bis 127 zur Verfügung. Das heißt, man hat keine Sonderzeichen und schon gar keine binären Daten und gar nichts, weil bei E-Mail ist es nicht geplant worden, dass man irgendwie Dateien überträgt oder Anhänge macht oder ähnliches. Und deshalb gibt es eine Erweiterung, damit man eben solche Zeichen nutzen kann. Und zwar fällt hier das Stichwort MIME. MIME heißt Multipurpose Internet Mail Extension, also Vielzweck Internet Nachrichten Erweiterung. Und MIME ist ein Codierstandard, der die Struktur und den Aufbau der E-Mail festlegt. Und er gibt unter anderem Codiermethoden an, mit denen man dann die Übertragung von Sonderzeichen, Nicht-Text-Dokumenten in eben textorientierten Übertragungssystemen wie eben gerade eben E-Mail machen kann. Das MIME läuft so, es wird unter anderem, kommt es auch in MIME-Header rein, also jetzt habe ich total verhaspelt, im Mail-Header steht ein weiteres Feld neben To und From, das Content Transfer Encoding heißt zum Beispiel. Dieses Feld Content Transfer Encoding gibt an, wie die E-Mail kodiert ist. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist Quoted Printable und das andere ist Base64. Quoted Printable heißt lediglich, dass alle Sonderzeichen in der E-Mail escaped werden. Das heißt, wenn ich ein Umlaut habe im Deutschen, das Ä zum Beispiel, wird der einfach mit einem Is gleich und einem Hexcode von diesem Zeichen dargestellt. Das ist eigentlich alles. So kann man dann weiterhin diese US ASCII verwenden, aber hat dann trotzdem noch Sonderzeichen, wenn man sie dann wieder dekodiert. Die zweite Variante, wie die E-Mail kodiert werden kann, damit man Sonderzeichen und so ein Kram benutzen kann, ist eben dann noch Base64. Die ist relativ bekannt. Die meisten Anhänge, wenn sie binärer Natur sind, werden Base64 kodiert. Das läuft ganz einfach so, dass man diese 8 Bit eines Bytes aufsplittet in lesbare Zeichen. Also es läuft so, man nimmt immer 4 Bytes zusammen und dann teilt man die einfach in lauter kleine 5-Bit-Stücke, das sind dann 5 Stück, und dieses 5-Bit-Stück wird dann direkt in ein Zeichen übersetzt. Also nehmen wir an, ich schneide mir die ersten 5 Bit aus den 4 Byte raus, das ist dann von mir aus eine 24 oder so, und die 24 entspricht dann dem großen Z, und dann wird eben ein großes Z in die Datei geschrieben. Das ist halt insofern ganz praktisch, weil es im Zeichensatz unabhängig ist. Und sobald der Empfänger irgendwie ein großes Z empfangen hat oder so, dann weiß er eben, aha, das ist die 65 und kann es dann wieder byteweise zusammenbauen. Weiteres MIME-Feld ist auch der Content-Type. Denn ich habe vorhin schon erwähnt, dass nicht geplant war, dass man eine E-Mail Anhänge reinschreibt oder Bilder und alles Mögliche. Deshalb kann man mit MIME jetzt auch, ich sage jetzt mal, mehrere Objekte in so eine E-Mail reinpacken, und dafür braucht man den Content Type. Der Content Type gibt eben an, um was für einen Typ Dokument es sich handelt. Beispiele sind zum Beispiel Text/HTML. Das gibt an, dass sich es bei diesem Dokument um ein Textdokument handelt. Und dieses HTML ist der Subtyp, der sagt ja, dieses spezielle Textdokument ist ein HTML-Dokument. Oder es gibt noch den Typ Application zum Beispiel. Oder sehr wichtig ist auch der Typ Multipart. Multipart heißt oder sagt dem User Agent, der die Mail empfängt, dass diese Mail aus mehreren Teilen besteht, wie zum Beispiel die Mail selbst und ein Anhang. Und man kann dann noch mit dem weiteren Feld Multipart, einem weiteren Typ Multipart Alternative zum Beispiel, auch regeln, dass man eine Textmail und eine HTML-Mail im selben Dokument hat und der Client sich dann aussuchen kann, was er anzeigt. Genau, das ist der grobe Aufbau einer E-Mail. Und wie die jetzt genau versendet wird, das wird uns dann der Markus noch zeigen. Jetzt ein bisschen Musik.
Hallo, hallo, da sind wir wieder. Heute geht es um das Thema E-Mail und ihr seid gelandet bei DevRadio. Merv hat uns vorher schon so eindrucksvoll erklärt, wie eine E-Mail aufgebaut ist. Und nun möchten wir diese E-Mail also absenden. Das heißt, wir haben die E-Mail geschrieben in unserem E-Mail-Programm und möchten und klicken nun auf E-Mail absenden. Jetzt ist die Frage, was passiert da eigentlich? Mit dem E-Mail-Programm merken wir nur, dass die E-Mail jetzt weg ist. Okay, was da intern passiert? Dieses E-Mail-Programm connectet sich normalerweise zu einem Postausgangsserver, den man vorher in der Konfiguration von diesem Programm angegeben hat. Und diesen Postausgangsserver, dem versucht es, die Mail zu übergeben. Genauer, dem MTA, das heißt Mail Transfer Agent, der auf diesem Postausgangsserver draufläuft.
Kann zum Beispiel ein Postfix sein oder sowas, wem das bekannt ist.
Ja, genau. Das könnte zum Beispiel ein Sendmail sein oder ein Postfix. Oder ein Q-Mail. Da kommen wir später noch ein bisschen drauf, was es da so alles gibt. Und dieser MTA hat nun die Aufgabe, die E-Mail entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Jetzt erstmal muss die E-Mail dorthin gelangen. Wie kommt die dahin? Und zwar gibt es da ein Protokoll dafür, über die E-Mail transportiert wird, und das nennt sich, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, SMTP. Das steht für Simple Mail Transfer Protokoll. Das ist ein Protokoll, das auf der TCP-Schicht läuft, auf Port 25. Und über das quasi auch bei dem Vorgang des Mails-Versendens der größte Teil der Kommunikation drüber läuft. Aber das sehen wir dann auch noch, das wird noch klar. Dieses Protokoll, das ist recht einfach aufgebaut. Ich möchte es jetzt nur kurz mal ansprechen, wie so eine Beispielsitzung aussehen könnte. Also das Mail-Programm connectet sich jetzt da also übers Internet, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also genauer natürlich über TCP, aber gut, es connectet sich übers Internet an den MTA und sagt erstmal Hello, beziehungsweise H-E-L-O. Das ist nämlich der Befehl, um bekannt zu machen, wer ich bin. Also wer connect sich dahin? Also ich sage zum Beispiel Hello und dann meine IP-Adresse oder meinen Hostnamen, den ich gerade habe. Und dann sage ich, von wem die Mail ist. Mit Mail from und danach die E-Mail-Adresse, von wem die Mail kommt. Und als nächstes muss ich sagen, wo die Mail hin soll. Also das geht mit dem Befehl rcpt2, das steht für Recipient. Also das rcpt steht für Recipient, rcpt2 und dann, wo die E-Mail-Adresse hin soll. Und da, das ist schon interessant, weil da können schon die ersten Fehler auftreten. Und zwar könnte sich der MTA nicht dafür zuständig fühlen, für die Weiterleitung dieser E-Mail. Also ein MTA nimmt normalerweise nicht alle Absender an und leitet sie an alle beliebigen Empfänger weiter, sondern der weiß, wofür er zuständig ist. Und wenn er das nicht wüsste, dann hätten wir ein Problem. Dann hätten wir nämlich ein sogenanntes offenes Relay. Und das könnten, oder es wird auch gemacht, das wird von Spammern dazu verwendet, Spam zu versenden, unter anderem. Es gibt immer wieder mal offene Relays. Da kommen wir dann später auch noch dazu. Ihr seht schon, das ist ein bisschen schwierig, irgendwie das zu strukturieren, weil es ist eigentlich ein großer Klumpen. Und da müssen wir irgendwo reinpieksen. Dass das irgendwie, also wir müssen irgendwo anfangen, deshalb jetzt hier. Also gut, der MTA geht davon aus, dass, also der MTA, wie sage ich da jetzt, der fühlt sich zuständig für eine E-Mail-Adresse und leitet dann an den Empfänger weiter. Nimmt praktisch die E-Mail an für beliebige Empfänger von einer bestimmten E-Mail-Adresse. Danach, wenn also das rum ist, wenn er sich also bereit erklärt hat, die E-Mail anzunehmen und weiterzuleiten, dann kommt das Data-Feld. Ich gebe also ein Data und danach meine ganzen Mail-Header, das hat Mev irgendwie vorher schon mal erklärt. Da kommt nochmal from und to. Und die ganzen anderen Mailheader, was haben wir da noch? Das Subject und ein Datum und...
Was ganz interessant ist, man hat ja im SMTP vorhin schon Recipient to oder Mail from eingegeben. Man hat ja da einen Absender erwähnt und im Mailheader steht nochmal from. oder der Empfänger drin.
Ja, also das ist so, was in dem Mailheader drin steht, ist in erster Linie für die Mailserver egal, die schauen in die Mail nicht rein, beziehungsweise sie müssen in die Mail nicht reinschauen. Ich weiß nicht, ob es welche gibt, die das tun. Es reicht, also die Mailserver reicht, was da drin steht, Mail from RZBT2, aber es muss in der Mail trotzdem noch stehen, weil sonst das E-Mail-Programm, das die E-Mail dann letztendlich empfängt, die Mail-Adresse nicht, also es kann den Empfänger nicht anzeigen ansonsten, weil eventuell ist das über mehrere Relays gelaufen, über mehrere Hops, sage ich jetzt mal, und der MTA, der das gerade kriegt, der weiß ja immer nur, von wem es kommt und an wen es geht, aber nicht, wer wirklich der Ursprung war und wer wirklich das Ziel ist.
Ja, zumal auch das Mail from und Recipient to von der SMTP-Sitzung, sage ich mal, eigentlich nicht in der E-Mail gespeichert wird.
Ja, nein, wird auch nicht gespeichert. Ja, gut, eigentlich, da kommen wir gleich noch drauf. Genau, nach dem Header kommen zwei Newlines. Also das hat Mev irgendwie vorher nicht gesagt. Newlines, das ist einfach so, wenn man auf der Schreibmaschine oder auf seinem Rechner mal Enter drückt. Also das ist einfach ein Zeilenumsprung, also neue Zeile quasi, Newline. Carriage Return gibt es übrigens auch, da komme ich auch noch drauf. Das mache ich das gleich mal zusammen. Carriage Return ist auch sowas in der Art, das fährt den Wagen von der Schreibmaschine, daher kommt das nämlich, wieder an die Ausgangsposition zurück, also ganz nach links.
Wagenrücklauf.
Genau, Wagenrücklauf. Ist aber nicht wichtig, es ist einfach nur ein Zeichen, wir sagen Carriage Return und das heißt, da muss eins kommen, sonst ist es nicht protokollkonform. Genau, und dann kommt der Body, da kommt praktisch die E-Mail rein, der Text, den man gerne versenden möchte, das kann können jetzt auch irgendwelche MIME-Objekte sein, HTML-Mail, sehr verpönt, Leute, kleine Aufrufe zwischen rein, schickt keine HTML-Mails, sondern Text-Mails, weil HTML-Mails nerven einfach nur.
Und haltet euch auch mit Bildern zurück. Schickt erst Bilder, wenn ihr darum gebeten werdet und nicht einfach so, hier, ich schicke dir mal neuesten Urlaubsbilder, schau mal, ganz toll, einen BMP noch nicht gepackt oder
okay.
So.
Okay, wir haben sehr negative Erfahrungen gemacht, deshalb jetzt der entrüstete Aufschrei.
Tut es nicht.
Ja, der MTA hat sich also entschlossen, die Mail anzuhalten. Nein, wir sind noch nicht ganz fertig. Da ist der Text jetzt nun reingetröpfelt. Und die Sitzung abschließen, tue ich mit einem Carriage Return Newline und dann einem Punkt und nochmal einem Carriage Return Newline. Das ist praktisch sowas wie neue Zeile, Punkt, neue Zeile. Dann weiß der SMTP-Server, aha, die Mail ist ganz da, jetzt habe ich sie empfangen. Und macht damit weiter, kommen wir gleich drauf. Wenn er die Mail empfangen hat, dann fügt er nun erstmal in die Mail einen Received-Header hinzu. Das zwar ganz oben, da haben wir vorher mal eine Mail aufgemacht und die hat sich Mev irgendwie angeschaut und da wird er mal eben erzählen, was in dem Received-Header so drinsteht.
Also wenn ihr so eine Mail öffnet, dann werdet ihr, also eine empfangene Mail öffnet, dann werdet ihr mehrere Zeilen sehen, wo irgendwas mit Received, Doppelpunkt, Leerzeichen und so ein paar Sachen stehen. Und zwar, was da drin steht, ist von MCA oder Server zu Server unterschiedlich. Und zwar ist das so eine Art Protokollierung. Damit man ungefähr weiß, woher die Mail jetzt gekommen ist, über welche Relays die gelaufen ist, schreibt der MTA hin, von wem er sie gekriegt hat. Da könnte zum Beispiel drinstehen, die IP des Moors oder so, oder dem die Sache geschickt hat. Es steht zum Beispiel drin auch, mit welchem Hostname er sich angemeldet hat, wie der MTA selber heißt zum Beispiel. Könnte zum Beispiel drinstehen, ja, Postfix Version so und so viel, hat Mail von der IP so und so angenommen und die war für den User. Also diese Mail from und Recipient to können da auch drin stehen, dann weiß man ungefähr, wer die ursprünglich ging. Der MTA hat jetzt die Mail bekommen, also die Session ist sozusagen fertig und jetzt muss er weiter gucken, was er damit machen will. Und er guckt jetzt erstmal, ist sie jetzt für mich oder ist sie nicht für mich? Und
ja, genau. Er hat die E-Mail angenommen und es könnte sein, dass die Mail direkt für ihn war. Das heißt, für einen User, der direkt auf dem Host sitzt, von dem Postausgangsserver, das ist eher unwahrscheinlich. Aber im Normalfall ist die Mail ja nicht für den Host selbst bestimmt. Das heißt, er muss die Mail jetzt relayen. Das heißt, er muss die Mail weiterleiten. Ja, wenn er sich entschlossen hat, die weiterzuleiten, packt er sie also erstmal in seine Sendewarteschlange. Da landen alle Mails, die diese MTA versenden möchte. Und wird sie dann auch gleich versenden. Aber vorher machen wir noch ein bisschen Musik, weil wir jetzt schon wieder eine ganze Weile geredet haben und eine Menge Stoff da reingepackt haben.
Hier sind wir wieder bei Def Radio, den Chaos im Äther Ulm. Wo sind wir stehen geblieben? Der MTA, der Message Transfer Agent, hat jetzt die Mail entgegengenommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und er fühlt sich auch dafür zuständig und hat sie jetzt in seiner Sendewarteschlange. Und dort wartet die Mail jetzt, dass sie eben weitergesendet werden kann. Wenn sie an der Reihe ist, muss der MTA erstmal herausfinden, wo die Mail hingehört. Nehmen wir mal an, wir hätten die Adresse meth@example.com oder
naja,
so.
Naja, mal ein besseres Beispiel. Example.com ist blöd.
Okay, meth@fnord.de.
Ja, fnord.de gehört aber nicht dir.
Ja.
Also zum Beispiel hätten wir ja mirks oder meth@5nord.org. Die gibt es nämlich beide, die Adressen. Und ja, er muss nun herausfinden, wer für die E-Mails zuständig ist, die 5nord.org in ihrem Hostnamen haben, ne?
Jo, und dazu macht er ganz einfach eine DNS-Anfrage. Er schaut also, wem oder wer ist für 5nord.org zuständig. Und zwar liest er dort den sogenannten MX-Record. Der liefert nicht eine IP zurück, sondern einen Rechner, der eben auf dem der fremde MTA läuft, der diese E-Mails eben annimmt. Das kann man zum Beispiel auf seinem Heimrechner, wenn man das entsprechende Betriebssystem oder die Programme dazu hat, auch ausprobieren. Unter Linux und beim BSD, glaube ich, heißt es Host mit dem Befehl Host minus T, T wie Type und dann MX und dann die entsprechende Domain, kriegt man dann eben die Antworten vom DNS zurück und das heißt dann zum Beispiel 5nord.org Mail ist handled by dann irgendein Rechnername, zum Beispiel 5nord.org.
Naja, da steht noch die Priorität mit drin.
Ja, genau.
Und zwar, wenn ich jetzt so eine MX, wenn ich einen MX-Record für 5nord.org anfrage, dann komme ich zum Beispiel 5nord.org Mail ist handled by 10 5nord.org und 5nord.org Mail ist handled by 20 mx0.serverkompetenz.de. Genau. Das, die Zahlen da drin, das sind Prioritäten. Das heißt, niedrig ist höher. Also wenn da jetzt nun steht 10, dann ist das höher als 20. Also es hat den Vorzug vor 20. Das heißt, er probiert erstmal die Mail bei 5nord.org abzuliefern. Und wenn das fehlschlägt, dann versucht das bei mx.serverkompetenz.de abzuliefern. Ja, dieser MTA darauf wäre dann so konfiguriert, dass das einfach später nochmal versucht bei 5nord.org. Das kann man so machen, das macht man Provider so.
Also, wobei dieser Fallback nicht unbedingt drin sein muss. Dann, der MTA versucht jetzt also an den, nehmen wir an, 5nord.org zu connecten, ähnlich wie es der User Agent schon gemacht hat. Er verbindet sich also via SMTP und sagt eben mit dem Protokoll, hey, ich habe hier eine Mail für dich, mach mal. Und auch wieder ist es so, dass eben er sich mit Hello anmeldet und dann kommt wieder das Mail from und es kommt Recipient to. Und dann kommt die Mail rübergeschickt und wieder muss sich der MTA, jetzt diesmal von 5nord.org, für diese Mail zuständig fühlen.
Ja, und er fühlt sich in diesem Fall dafür zuständig, weil der also im RCPT2-Header praktisch die E-Mail-Adresse des Empfängers quasi auf seinem Host liegt. Also er weiß, er ist 5nord.org. Und er ist für mail.5nord.org zuständig. Wobei es natürlich auch so sein kann, dass ein Host für mehrere Domains zuständig ist, also zum Beispiel 5nord.org, mirks.de, ornnet oder ähnliches. Und ja, genau, deshalb nimmt er diese Mail entgegen. Es ist nicht, ist ein bisschen anders wie vorher, als er eine Mail von jemandem entgegengenommen hat, den er kannte, und sie dann an irgendjemanden beliebigen, den er nicht kannte, weiterleitet. Jetzt ist es so, dass er sie von irgendjemand beliebigen bekommt und für jemanden speichert, den er kennt. Genau.
Okay. Wenn der Zielhorst zum Beispiel jetzt eine Mail für Meth kennt, also er kennt Meth, dann nimmt er sie entgegen. Wenn er jetzt noch nie was von Meth oder so ähnlichem gehört hat, dann kann er eine Fehlermeldung zurückschicken, sogenannter Bounce. Also das kennt jeder von euch. Es sind dann zum Beispiel diese typischen Delivery Failed Return to Sender E-Mails, die man dann bekommt. Da tut der MTA, wenn er den User nicht gekannt hat, eben an die Absenderadresse dann eine Fehlermail schicken. Irgendwann so, hey Junge, den Typ kenne ich nicht, nimm, behalt dein Kram.
Genau.
Okay. Der MTA des Zielhosts fügt jetzt wieder einen Receive-Header dazu. Einfach so, das machen sie generell. Und jetzt schaut er, für wen, wohin mit der E-Mail. Also, wenn sie für Meth war, kann er sie eben jetzt zum Beispiel lokal ausliefern.
Ja, zum Beispiel, wenn Meth einen Account auf der Kiste hat.
Jo.
Und also lokal, als lokaler Benutzer auf der Kiste bekannt ist, dann wird der MTA die Mail direkt zustellen. Das heißt, er legt sie direkt ins Dateisystem für diesen User erreichbar. Da gibt es zwei verschiedene Formate, wie er das machen kann. Oder es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber irgendwie zwei Formate sind da besonders beliebt. Und zwar das sogenannte Mail-Dir-Format. Das ist ein Verzeichnis im Home Directory des Users, wo die ganzen Mails drin liegen. Und zwar ist jede Mail eine Datei. Also jede Mail, die ankommt, erzeugt praktisch eine neue Datei und da steht die Mail dann drin. Und das Mbox-Format gibt es auch noch. Das ist einfach eine Datei im Home Directory des Users. Da landen alle Mails drin. Die werden einfach hinten angehängt. Das ist eine Datei.
Genau. Okay. Wie gesagt, lokale Mailbox, ich muss halt einen Account haben, ich muss mich einloggen können und dann kann ich eben mein Home Directory durchforsten und meine Mails lesen.
Ja, noch dazu sagen, Windows-User kennen das jetzt vielleicht gar nicht,
ach so.
Weil normalerweise auf so Windows-Rechnern kein MTA läuft, aber da kommen wir gleich auch noch drauf im nächsten Block. Die müssen sich ihre Mails dann nämlich abholen, also die kriegen die nicht vorgeliefert, so direkt praktisch in den Briefkasten vor die Tür, sondern die kriegen das auch in einen Briefkasten, müssen sie sich aber von diesem Briefkasten abholen mit ihrem Mail-Client dann.
Ja, das sind dann die virtuellen Mailboxen.
Ja, genau, das virtuell, das ist halt einfach, die Benutzer, die müssen nicht unbedingt einen Account auf der Kiste haben. Und die Kiste muss auch nicht nur für die Domains verantwortlich sein, eine Kiste kann mehrere Domains verwalten, sage ich jetzt mal, und mehrere User, die nicht unbedingt alle einen Account da drauf brauchen.
Es wäre auch ein ziemlicher Overhead, wenn zum Beispiel über GMX jeder User einen Shell-Account hätte, wo er seine Mails abrufen kann.
T-Online ist auch ein gutes Beispiel, ihr könnt euch ja nicht alle auf dem T-Online-Mail-Server einloggen.
Ja, gut. Das ist dann eben die Auslieferung der E-Mail, wenn er eben schon fertig ist. Aber es kann auch sein, dass bei dem Server ein Forwarding eingestellt ist. Wie zum Beispiel bei Mailinglisten oder bei mir ist es so, dass ich mehrere E-Mail-Konten habe und von den ganzen Konten ein Forwarding drin habe, dass die E-Mails eben, wenn sie an dieses Konto gehen, weitergeleitet werden auf ein zentrales Konto zum Beispiel. Diese Forwardings, um die muss sich der MTA auch kümmern. Er kriegt jetzt zum Beispiel jetzt wieder eine E-Mail und dann sieht er, okay, die müsste zwar hierher gehen, aber ich habe ja dieses Forwarding, dass alle Mails, die an meth@5nord.de gehen, weitergeleitet werden sollen an mirx.de oder sowas. Und dann läuft dasselbe Spielchen wieder mit dem ersten MTA. Er connectet sich dann eben zu mirx.de.
Ja, genau. Er versucht den MX-Rekord von der Zieladresse rauszukriegen. Machen wir das Beispiel mal konkreter. Also meth@5nord.org möchte eine Weiterleitung haben an meth@mirx.de. Die gibt's auch, die Adresse.
Natürlich, wir sind hier sehr live.
Schickt da bitte keinen Spam hin.
Ach ja, danke.
Aber Glückwünsche und sowas.
Ja, und Gutscheine.
Okay, und sonstige Goodies.
Keine Bilder bitte.
Und keine HTML-Mails. Okay, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Diese Weiterleitungen stehen auf jeden Fall unter Linux-Kisten normalerweise in der Datei etc-aliases. Also falls ihr eine falls ihr eine Linux-Box habt und da einen E-Mail-Server, MTA oder wie auch immer drauf laufen habt, könnt ihr mal nachschauen. Und wenn eben so eine Regel, die da drin steht, trifft und die E-Mail nicht lokal ausgeliefert wird, dann connectet sich der MTA eben zu dem MTA, der dafür zuständig ist, auf dem Host, der dafür zuständig ist, und liefert die Mail dann dahin. Und dieser fügt dann wieder einen weiteren Receive-Header hinzu und so weiter. Und deshalb entstehen, wenn ihr euch mal eure E-Mails anguckt, indem ihr einfach in eurem E-Mail-Tool auf Header-Anzeigen geht, das geht eigentlich in jedem E-Mail-Programm, oder auf Quelltext-Anzeigen und irgend sowas, könnt ihr euch eure Received-Header anschauen von den E-Mails, die ihr gekriegt habt, und da stehen ein Haufen mehr drin, also nicht nur zwei, sondern das sind halt alle Hops, sage ich jetzt mal, also alle MTAs, wo diese E-Mail mal vorbeigekommen ist, die mal mit dieser E-Mail zu tun hatten.
Und das sind teilweise nicht weniger. Und diese Received-Zeilen oder Header werden immer übereinander geschrieben. Das heißt, man muss die eigentlich von unten nach oben lesen, wenn man die Reihenfolge haben will, wie die Mail durch das System oder die Systeme gelaufen sind. Genau.
Nun liegen die Mails also auf dem für den Empfänger zuständigen Server und möchten abgeholt werden.
Aber bevor sie abgeholt werden, würde ich sagen, wir müssen wieder ein bisschen Musi hören. Willkommen zurück bei Dev Radio, dem discordischen Chaos im Äther Ulms. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, genau. Die Mails lagen jetzt für den Empfänger auf irgendeinem zuständigen Server und wollten abgeholt werden. Gehen wir mal davon aus, dass die Mails eben nicht in so einer lokalen Mailbox in irgendeiner Datei liegen, sondern eben auf einer virtuellen Mailbox in irgendeiner Datenbank oder irgendwo. Wenn jetzt der User diese Mail haben will, dann macht er das, weil er ja keinen Shell-Account hat, eben mit bestimmten Protokollen, über die er sich dann eben zu diesem Posteingangsserver, auf dem die Mails liegen, verbindet.
Ja, das ist das, wo in eurem E-Mail-Programm eben Posteingangsserver dran steht. Ja. Das ist dieser Server, wo eure Mails praktisch rumliegen. Das ist der Server, der, um nochmal in Erinnerung zu rufen, das ist der Server, der für eure E-Mail-Adresse zuständig war.
Ja, genau. Und das ein entsprechendes Protokoll, um diese E-Mails abzurufen, ist zum Beispiel das gute und alte, bekannte POP3-Protokoll. POP3 heißt Post Office-Protokoll. Die 3 wird wohl eine Version sein, gehe ich davon aus, aber von POP2 habe ich noch nie was gehört. Wahrscheinlich hat es niemals die Kiste verlassen.
Ich denke, ja, kann gut sein, dass das irgendwie ein Draft war, der niemals. Auf jeden Fall POP3 läuft auf Port 110. Jupp.
Und ist eigentlich ähnlich einfach wie SMTP aufgebaut. Das heißt, man kann sich, um das mal zu testen, beispielsweise mit Telnet auf seinem Posteingangsserver einloggen und dann hat man so die Befehle User, da gibt man dann seinen Usernamen an, das ist dann eventuell der Mailname mit Domain und ohne Domain, das hängt ganz am Server drauf ab. Dann mit Pass sagt man dann sein Passwort und der Server quittiert jedes Mal schön freundlich mit okay oder mit Error, je nachdem, ob es gut gegangen ist oder nicht.
Ja, da kommen wir nämlich schon zu was ganz Wichtigem, und zwar hier gibt es ein Passwort. Richtig. Da sagen wir dann später auch noch was dazu. Bei SMTP gab es ja kein Passwort.
Da konnte eigentlich jeder Mails schicken, wie er wollte, deshalb war es auch relativ wichtig, dass der MTA halt gemeckert hat, wenn irgendein beliebiger Absender an irgendeinen beliebigen Sender geschickt hat.
Genau, da vermutet man dann schon irgendwie generell ein Sicherheitsproblem dahinter. Und ja, da ist auch eins.
Das ist ein massives.
Ja, das ist irgendwie eine Designschwäche im SMTP-Protokoll, so nenne ich es jetzt mal. Und ich erlaube mir das mal so zu sagen. Da kommen wir dann direkt im nächsten Block nochmal drauf, wenn wir was über Sicherheit machen.
Naja, und dieses POP3-Protokoll läuft halt so. Mit List kann man sich die E-Mails anzeigen, die auf dem Server liegen, und mit Retr, Retrieve, glaube ich, kann man sie sich holen, und mit Delete kann man sie auch wieder löschen. Das Protokoll ist so gedacht oder designt, dass man eben seine Mails vom Server abholt und danach sind sie vom Server futsch und liegen bei dir zu Hause auf der Kiste. Das Ganze hat aber ein großes Problem, weil normalerweise ist es ja so, dass ein normalsterblicher Mensch nicht nur einen Rechner hat, sondern er hat zu Hause einen Rechner, im Büro einen Rechner.
Im Kühlschrank einen Rechner.
Dann hat er noch einen Laptop dabei und da wird er überall auch von Mails schreiben wollen, und er wird auch, wenn er da das POP3-Protokoll verwendet zum Abrufen, dann wird er die einen Mails zu Hause liegen haben, die anderen Mails liegen im Büro und wieder andere liegen im Laptop, und es macht immer einen Riesenärger, das Ganze zu synchronisieren. Und das ist dann auch eine sehr unangenehme Sache bei POP3.
Es gibt bei POP3, werdet ihr jetzt sagen, die Möglichkeit, die E-Mails auf dem Server zu belassen und nicht beim Abrufen vom Server zu löschen. da habe ich irgendwie persönlich die Erfahrung gemacht, dass es nur teilweise funktioniert, weil zum Beispiel bei einem Provider, das ist so ein großer Provider, ich will jetzt den Namen nicht nennen, wo ich mal war, da der Mail-Server hatte das Problem, dass wenn er neu gestartet wurde, und ich vermute mal, dass es jeweils Neustarts waren, er hat er vergessen, welche E-Mails schon abgerufen wurden und welche nicht. Und dann beim nächsten Connect hat er einfach alle Mails nochmal ausgeliefert. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn da erstmal 500 Mails drauf liegen und man dann eben nur schnell checken will, ob man eine neue Mail hat, und man kriegt alle diese 500 Mails nochmal und das unsortiert, denn es gibt keine Verzeichnisstrukturen bei POP3, kriegt das irgendwie nochmal irgendwie vor den Latz geknallt. Dann ist das nicht so toll, also nicht so benutzerfreundlich, sag ich mal.
Ja, und wie Markus schon gesagt hat, es gibt keine Verzeichnisstruktur. Das ist heutzutage, wo immer mehr E-Mails fließen, schon langsam sehr hinderlich, weil man ist an diversen Mailinglisten eingeschrieben und hat verschiedenste E-Mail-Quellen. Man möchte noch ein bisschen sortiert haben, dass man da halt einen kleinen Überblick hat, weil wenn man nur ein großes Fach hat, wo jeden Tag, wenn es dumm läuft, 200 E-Mails oder sowas reinkommen, dann ist das schon ziemliche Arbeit, sich durchzuforsten. Und diese Nachzeile, die POP3 da bietet, sind durch ein neues Protokoll aufgewogen worden.
Ich weiß nicht, ob es so viel neuer ist.
Ja, oder durch ein anderes Protokoll.
Ein Protokoll, das immer mehr Bedeutung bekommt, sagen wir so. Und zwar ist das IMAP. Internet Message Access Protocol, läuft auf Port 143. Die SSL-Variante läuft auf 911. Ich sag das mal dazu, falls es wen interessiert. Das erlaubt, also der große Unterschied ist, dass die Mails auf dem Server gespeichert bleiben, also auf dem E-Mail-Server. Das heißt, der Benutzer hat da irgendwie sein Melde auf dem Server, davon weiß er gar nichts, oder seine Inbox-Dingsbums, und also seine Inbox-Mailbox, und holt da mit einem IMAP-Client seine E-Mails ab. Aber was er eigentlich macht, er zieht sich eine Kopie davon und die Mails bleiben auf dem Server drauf. Wenn er jetzt von wo ganz woanders sich dahin connectet, mit einem anderen Computer und eben seinen E-Mail-Client, der da drauf ist, so konfiguriert, dass er sich da die E-Mails holt, dann holt er sich wieder alle E-Mails und holt sich praktisch Kopien. Es wäre dann der sogenannte Offline-Mode, unterstützt auch nicht jeder IMAP-Server, aber IMAP-Client, das macht der Client, ja. Unterstützt auch nicht jeder IMAP-Client, aber die meisten. Und der große, große Vorteil ist, ich rede so ein bisschen drumherum, dass die Mails zentral gespeichert sind. Zentral gespeichert, ich kann von überall drauf zugreifen. Das ist das Tolle.
Ja. Ist halt sehr angenehm, wenn man dann einen frischen Rechner hat und hat bei seinem IMAP-Konto schon eine richtig schöne Verzeichnisstruktur angelegt, alles geordnet und Filterregeln von mir aus noch drin, weiß ich was alles.
Genau, kann sich dann Feeling von zu Hause praktisch auf seinen Arbeitsplatzrechner holen oder umgekehrt.
Öffnest es und hast alles so, wie du es kennst, und das ist halt super.
Ein weiterer großer Vorteil ist es, gerade wenn man das in Firmen oder so einsetzt, dass es die Möglichkeit gibt, Mailboxen gemeinsam zu nutzen. Das heißt, eine Mailbox, auf die mehrere Benutzer drauf zugreifen können. Das könnte jetzt zum Beispiel die Bugtrack-Mailingliste sein. Da habe ich eine E-Mail-Adresse für eingerichtet und alles, was an diese E-Mail-Adresse geht, wird dann praktisch landet in einem extra IMAP-Folder, also in einem Ordner. Und auf den können alle meine Benutzer drauf zugreifen. Das heißt, da kommt nur noch eine E-Mail rein, statt für jeden Benutzer, der sich da subscriben möchte, bei Bugtrack eben eine einzelne E-Mail. Natürlich kriegt die E-Mail nicht jeder Benutzer, sondern nur die, die sich dafür interessieren. Also diese gemeinsam genutzten Folders, dazu muss man sich auch subscriben. Das heißt, man trägt sich dafür ein und kriegt das dann. Das ist ein nettes Feature von IMAP.
Wobei es halt dann auch noch hinzukommt, dass es da Rechte gibt. Also wenn jeder alles schreiben und lesen könnte, wie er wollte, das wäre schon ziemlich chaotisch.
Ja, genau. Es gibt IMAP-Server, die dann eine Rechtevergabe, also das IMAP-Protokoll unterstützt das, Rechtevergabe unterstützen. Bestimmte User dürfen sich praktisch nur an bestimmten gemeinsamen Ordnern subscriben, zum Beispiel nur das Radioteam darf sich an radioteam@dingsbums@wfm oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob es die Adresse gibt, wahrscheinlich nicht, nur ein Beispiel, darf sich jetzt da subscriben, und nur die kriegen dann eben die Mails auch mit, die
oder
da reinkommen.
Oder können sie schreiben oder was auch immer.
Genau, oder löschen oder eben
administrieren halt.
Administrieren, genau. Ein weiterer toller Vorteil ist, dass Suchen und Sortieren serverseitig passieren kann.
Ja, das heißt, viel von zu Hause
ich kann mir meine Ordner anlegen für meine einzelnen Mailinglisten oder meine einzelnen, weiß der Kuckuck, E-Mail-Adressen, die alle auf diesen Rechner weitergeleitet werden. Und die werden dann von Filterregeln automatisch in die Ordner sortiert. Das kann mein Mail-Client machen. Also der Mail-Client sortiert die in die Ordner von einem großen Ordner, wo die ankommen. Und dann bleiben die in Ordnern und das auf dem Server. Und wenn ich eben meine Kiste zumache oder neu installiere oder wie auch immer und irgendwie meine Daten wieder reinschreibe, dann kriege ich das genauso, wie ich es verlassen habe, vom Server wieder, die Ordner. Und das ist einfach toll.
Ja, wobei es halt hauptsächlich für die Clients toll ist. Der Server hat dann die Arbeit, das Ganze so sortieren und der Ressourcenverbrauch ist eher dann auf den Server quasi geschoben worden vom Client.
Naja, sortieren, ja. Also das sind weitere Funktionen, wenn du nach irgendwas sortierst auf dem Server, aber das Sortieren selbst könnte auch der Client machen. Wie gesagt, die Filterregeln.
Okay.
Diese Webmail-Clients, die ihr vielleicht alle kennt, so GMX und weiß nicht, Squirrel. In der Uni, Horde oder ähnliches, Squirrel Mail, das sind eigentlich nur IMAP-Clients. Da ist nicht viel dahinter, das ist einfach nur ein IMAP-Client. Und genau, also wenn ich da meine Daten eintrage von meinem IMAP-Server, dann habe ich das eben genauso, wie ich es vorgefunden habe.
Wo wir gerade bei Nachteilen waren. Ein weiterer Nachteil ist halt der, ich sag jetzt mal, Disconnected Mode, der nicht ganz so perfekt läuft.
Ja, das habe ich schon mal erwähnt vorhin, der ist noch nicht in allen möglichen Clients implementiert.
Ach so, oh, da habe ich gerade wohl nicht zugehört. Entschuldigung. Genau, und jetzt haben wir eigentlich genug geredet, mir fällt nichts mehr Besonderes zu IMAP und Sachen ein. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt einfach in den Chat.
Internet geht wieder?
Ja, genau. Ich sage nochmal die Domain, das war ulm.ccc.de und da findet ihr einen Link dann auf Dev Radio. Oder kommt direkt in den IRC, der Server ist irc.bn-ulm.de, BN Bürgernetz. Und schaut einfach in den Channel DevRadio, DevRadio. Und jetzt haben wir genug geredet und werden wieder ein bisschen Musik hören.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Ihr seid bei DevRadio und es geht um E-Mails. Jetzt sagen wir ein bisschen was zu Sicherheitsproblemen, die so rund ums Thema E-Mail bestehen. Nein, ein bisschen genauer. Es gibt irgendwie zwei große Bereiche, die man mal ansprechen sollte. Und zwar, das eine ist der Ressourcenmissbrauch von SMTP-Servern, dazu gleich was. Und das andere ist, dass die Protokolle ja eigentlich so wie sie sind, quasi unverschlüsselt funktionieren und die E-Mails praktisch alle unverschlüsselt durchs Netz laufen. Da entstehen auch Probleme. Kann man aber was dagegen tun? Kommt dann gleich noch. Erstmal nun zu dem Ressourcenmissbrauch von SMTP. Also das große Problem ist das Relay-Problem.
Ne? Also wir hatten es ja vorhin schon öfter erwähnt. Es ist ja so, wenn ich mich an einen Postausgangsserver wende zum Beispiel und eine SMTP-Session anfange, kam dann nirgendwo eigentlich ein User und ein Passwort vor. Eigentlich nirgends. Und es ist so, dass theoretisch eigentlich jeder E-Mails versenden kann, sobald er halt einen passenden Ausgangsserver findet. Das hat Markus schon mit den offenen Relays angesprochen.
Ja, genau. Wenn das Relay also offen ist und Mails von allen Usern annimmt und an alle User ausliefert, alle User heißt in dem Fall alle gültigen E-Mail-Adressen, dann ergibt sich ein offenes Relay und damit kann praktisch jeder von jedem beliebigen Absender an jeden beliebigen Absender schicken. Ich kann zum Beispiel eine E-Mail von mev@mirx.de an mev@mirx.de schicken und das würde ihn sehr wundern, wenn er die dann in seiner Mailbox findet.
Aber das Relay muss nicht nur offen sein. Es reicht zum Beispiel auch, irgendeinen User auf dieser Kiste zu kennen. Nehmen wir mal an, ich möchte mich als Mirx ausgeben und jemanden irgendeine E-Mail schreiben und ich kenne seine E-Mail-Adresse, zum Beispiel mirx@5nord.de oder so, dann connecte ich mich an seinen Postausgangsserver, den ich kenne und behaupte halt mit Mail from, ja, ich bin Mirx und dann schreibe ich halt Recipient to irgendeinen Absender und dann kann ich wüste Beschimpfungen reinschreiben und dann die Mail abschließen und plötzlich hat dieser jene von in Anführungszeichen mirx@5nord.de eben dann wüste Beschimpfungen gekriegt und wird sich dann darüber auch ziemlich ärgern.
Genau.
Also Spammer zum Beispiel spielen da sehr gern solche Spielchen.
Ja, genau. Das ist so die Urversion des Protokolls. Da gibt es eine Erweiterung dafür. Das werden wir gleich ansprechen. Nur noch eine kleine Sache. Ich muss jetzt, um so eine E-Mail zu fälschen, quasi nicht unbedingt an den Postausgangsserver gehen, den auch derjenige benutzt, der die E-Mails normalerweise schreibt, also wie du eben angesprochen hast, sondern ich kann die E-Mail natürlich auch direkt an den Empfänger schicken und einfach behaupten, ich wäre jemand anders. Also ich tue so, als wäre ich der erste MTA.
Beziehungsweise der erste, also beziehungsweise ich bin der Postausgangsserver und ich schicke dir jetzt eine Mail weiter.
Ja, genau.
Sozusagen.
Da gibt's meines Wissens nicht viel, dass man da dagegen tun kann, dass das funktioniert. Und das meinte ich auch vorher mit Designschwäche, weil die SMTP-Server sich untereinander nicht authentifizieren, also die MTAs. Da gibt's keine vernünftige Möglichkeit, weil ich müsste praktisch einschränken auf meinem SMTP-Server, dass ich Mails nur von bestimmten Hosts annehme und in dem Moment geht mir Information verloren. Da weiß ich nämlich nie, ob mir nicht jemand Unbekanntes eine Mail geschickt hat, den ich bis dato nicht kannte, aber gerne kennenlernen würde. Und hast das Problem. Okay.
Firma zum Beispiel haben solche, ich sag jetzt mal, MTA-Engines oder so gehabt.
Ja, die bringen einfach ihren eigenen MTA mit.
Richtig.
Das ist immer, wenn in der Zeitung steht, dass der Wurm sich über die eingebaute SMTP-Engine verbreitet. Was sie meinen, ist, da ist ein MTA mit drin und er macht das einfach selber. Das heißt, er macht die DNS-Anfrage selber und liefert das gleich an den Host, der für diese E-Mail, wo er es hinschicken will, zuständig ist.
Man hat es versucht, also die Protokolle sind nicht gleich geändert worden. Man hat versucht, dann irgendwie drumherum zu arbeiten, dass zum Beispiel jetzt in dem Fall, dass jemand sich als Mirks ausgibt und eben bei seinem Postausgangsserver E-Mail los wird. Das hat man zum Beispiel so einigermaßen gut lösen können, indem man POP before SMTP gemacht hat. Also wir haben vorhin schon gesagt, dass POP3 zum Beispiel eben ein Username und ein Passwort hat. Und das hat der, ich sage mal, böse Typ nicht. Und die Server sind so eingestellt, dass man erst, also dass Mirks erst seine E-Mails über SMTP losschicken kann, wenn er vorher einmal mit POP seinen User und sein Passwort abgerufen hat. Und dann hat er halt ein paar Minuten Zeit, um seine SMTP-Verbindung aufzubauen. Vorher darf er nicht.
Das machen sehr viele Provider immer noch so. Und das ist extrem lästig, vor allem wenn man gar kein POP 3 möchte, sondern einfach nur irgendwie etwas anderes. Da bin ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Das ist also eine Möglichkeit. Wobei nochmal einen kleinen Schritt zurück, und zwar das Problem mit der fehlenden Authentifizierung, das betraf hauptsächlich oder in erster Linie die Provider, die die Dienste anbieten, weil deren SMTP-Relays, also deren MTAs praktisch missbraucht wurden. Das heißt, da ging ihre, das war ihr Traffic, da wird ihre Leitung dicht und sie kriegen die Beschwerden, dass Spam von ihnen kommt. Deshalb haben sie was dagegen getan, dass praktisch ihre Relays nicht nicht missbraucht werden können. POP before SMTP ist eine Variante. ESMTP mit der Erweiterung SMTP out ist eine andere Variante. ESMTP steht für, jetzt bin ich gerade unsicher, ich glaube Extendable oder Extended oder
irgendwie sowas.
Auf jeden Fall erweitert. Genau.
Erweitertes SMTP quasi.
Genau. Da ist abwärtskompatibel, erkennt man einen Befehl, also Hello, statt Hello nimmt man da ELO, und kann damit abfragen, was für Module, was für Erweiterungen, das bessere Wort, dieser ESMTP-Server nun unterstützt, und eine dieser Erweiterungen wäre SMTP out. Und damit authentifiziere ich mich jetzt nun mit einem Passwort und einem Username an dem SMTP-Server. Damit weiß er, ich bin autorisiert nun, beziehungsweise authentifiziert, ich erkennt mich jetzt und ich bin dann autorisiert, eben Mails zu schicken.
Und das lästige POP before SMTP fällt dann somit weg, weil SMTP dann das selbst kann.
Und wenn der Provider nun merkt, da wird was missbraucht, dann kann er direkt meinen Zugang sperren oder weiß zumindest, dass ich das war und ich bin nicht mehr anonym gegenüber dem Mail-Server.
Richtig.
Ein Modul, das es implementiert, ich sag's jetzt nur mal, ist, was in dem Zusammenhang fällt, ist von Cyrus, das SASL, das steht für Simple Authentication and Security Layer. Das implementiert das SMTP-Out als Modul, das SMTP-Out als Modul für ESMTP.
Genau.
Das ist auch, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber es ist zumindest die einzige Implementierung, die ich gefunden habe. Das heißt, fast alles linkt gegen die, oder das ist eben anbietet, das Feature hat, linkt gegen die Cyrus SASL-Lib. Ich denke mal, die haben das wohl als erstes gebaut.
Was jetzt aber noch immer nicht, was sich jetzt immer noch nicht gebessert hat, ist eben, dass diese Mail jetzt immer noch im Klartext durch das Netzwerk geschossen wird.
Ja, Moment noch. Das, was sich jetzt immer noch nicht um das mal auf den Punkt zu bringen, dass sich da jetzt immer noch nicht gebessert hat, ist, dass die MTAs untereinander keine Authentifizierung haben. Das heißt, ich kann weiterhin E-Mails fälschen, indem ich mich an den MTA verbinde, der für deine Domain, für deine E-Mail-Adresse zuständig ist und behaupte, ich wäre fu@bar.de oder wie auch immer oder deine Freundin. Mhm. Und da die E-Mail direkt an dich ausliefere, hast du wenig Möglichkeiten zu sehen, ob die nun direkt kommt oder nicht. Du kannst natürlich in die Receive-Header gucken und ein bisschen nachforschen, da findest du vielleicht auch raus, dass ich hier irgendwie Schindluder treibe, aber schwierig. Geht auch nicht immer, kann man auch verschleiern. Der zweite große Punkt ist, dass die Protokolle alle unverschlüsselt sind in der Urfassung und dass Mails im Klartext übertragen werden und Passwörter im Klartext übertragen werden. Zum Beispiel das POP3-Protokoll mit den Passwörtern, die man braucht. IMAP braucht übrigens auch Passwörter, das haben wir nicht gesagt. IMAP muss man sich genauso identifizieren.
Das ist, also speziell die Passwörter zum Beispiel, ist ziemlich ärgerlich, wenn man sich in einem größeren Netzwerk befindet, zum Beispiel in der Uni oder bei irgendwelchen...
Im Wohnheimsnetzwerk.
Ja, und will einfach seine E-Mails abrufen, dann kann theoretisch jeder nicht nur deine E-Mails lesen und da nützliche Informationen finden, sondern hat auch gleich dein Passwort. Und bei Menschen ist es halt meistens so, dass sie sehr gerne ein Passwort für viele Accounts benutzen. Das heißt, bei vielen Leuten ist es so, dass ihr Mail-Passwort auch meistens irgendwie ein Shell-Account ist oder für andere Mail-Konten oder weiß ich was.
Das Problem ist sehr schwerwiegend, das ist nicht zu unterschätzen. Wenn man so ein Mailbox-Passwort von jemandem hat, dann hat man quasi seine virtuelle Persönlichkeit. Weil wenn ich nun beispielsweise seinen Amazon-Account möchte oder seinen, was weiß ich, eBay-Account oder sowas, dann klicke ich dort auf Passwort vergessen und dann kriegt er das Passwort per Mail zugeschickt und ich kann seine Mails lesen und damit habe ich dieses Passwort auch. Und dann habe ich irgendwann eine Sammlung von allen möglichen Passwörtern von demjenigen und der hat ja nicht für jeden Dienst ein eigenes Passwort, sondern dann probiere ich die halt alle mal aus und komme praktisch in alles rein, was er mal im Netz irgendwie gemacht hat. Und das ist schon sehr, 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 sehr schwerwiegend.
Das vergessen auch die meisten Leute. Also ich habe mich schon oft über solche Themen unterhalten und dann kriege ich meistens immer als Gegenargument, ja, es ist mir doch egal, wenn andere Leute meine Passwörter lesen, meine E-Mails lesen, ich habe doch nichts zu verbergen.
Ja, genau, und aber lustig wird's dann, wenn ich auf den Namen anfange, Bücher zu kaufen, Zeugs zu ersteigern, Mist damit mache, Spam bestelle, wie auch immer.
Da auf jeden wird Fall. Das dann schon sehr ärgerlich, eben auch, weil man seine virtuelle Persönlichkeit hat.
Die auch immer wichtiger wird.
Richtig. Man kann dagegen ein bisschen was tun. Da gibt es mehrere Varianten.
Ja, genau. Wieder. Man kann seine Protokolle verschlüsselt betreiben. Und zwar SSL ist da das Stichwort. Für SMTP gibt es da eine Erweiterung, auch ESMTP, nennt sich Start-TLS. TLS ist ist als SSL 3.0 gedacht gewesen, ist praktisch als Nachfolger von SSL in den Startlöchern, funktioniert ähnlich wie SSL und bietet ein bisschen mehr Komfort, aber das ist jetzt nicht...
Es erlaubt zum Beispiel, dass eine ursprüngliche Klartextverbindung eben spontan in eine verschlüsselte Verbindung umschalten kann. Das heißt, man braucht nicht, wie bei SSL zum Beispiel, einen extra Port dafür.
Das macht das Start-TLS. Ich weiß nicht, ob das jetzt in TLS vorgesehen ist oder nicht. Möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, aber das funktioniert auf jeden Fall mit dem Start-TLS von SMTP. Und zwar kann der Client praktisch sagen, okay, ich möchte jetzt verschlüsselt die Mail versenden, macht das Start-TLS, das ist ein Befehl, und der Server schaltet dann, verschlüsselt dann ab diesem Start-TLS den Kanal und der Rest der Verbindung kann verschlüsselt abgehen. Das heißt, da geht ja auch die ganze Mail drüber, das heißt, die Mail kann dann niemand mehr mitlesen.
Wobei man da auch wieder aufpassen sollte, zumindest vom Weg des Users zum MTA oder vom MTA zum User kann niemand mitlesen. Aber zwischen den MTAs, da ist es normalerweise wahrscheinlich nicht verschlüsselt.
Ich weiß nicht genau, wie es da aussieht, aber ich denke mal nicht, da nicht jeder MTA dieses Start-TLS unterstützt. Richtig. Ich denke nicht, dass die untereinander die E-Mails verschlüsselt austauschen. Vielleicht versuchen sie es, wenn es möglich ist. Ja. Das kann man mit dem ELO-Kommando abfragen, ob das Start-TLS möglich ist. Aber ich denke nicht, dass sie es machen.
Um dagegen dann zum Beispiel vorzubeugen, ist möglich, den Inhalt seiner E-Mails zum Beispiel auch verschlüsseln mit PGP zum Beispiel. Also könnt ihr mal im Internet nachschauen.
Ja, genau. Aber PGP schützt euch nicht vor dem Klau eures POP3-Passworts. Und da kommen wir nämlich jetzt als nächstes hin. Ja. POP3 gibt es auch in einer SSL-Variante, POP3S. Ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, aber vielleicht kann uns im Chat jemand was dazu sagen, dass POP3S auf einem eigenen Port läuft mit dem althergebrachten SSL. IMAP-S tut es auf jeden Fall. Das ist nämlich die IMAP-Variante. Die läuft auf Port, habe ich schon mal erwähnt, 911 und ist praktisch verschlüsseltes IMAP. Ich kann über IMAP meine Mails verschlüsselt abholen, mich verschlüsselt dort anmelden. Und
im Chat kam gerade vielstimmig, dass ja, POP-S hat einen eigenen Port.
Denke ich mir auch, ja.
Und zwar 995.
Ah, das wusste ich nicht. Das ist gut zu wissen. Ich hab's zwar sonst mit den Portnummern, aber das...
Danke an den Chat.
Was haben wir uns noch notiert dazu?
Jetzt sind wir hängen geblieben.
Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen schon, was wir sagen wollten. Also benutzt, nochmal als großer Aufruf, benutzt Verschlüsselung.
Also verschlüsselt auf jeden Fall, wenn ihr eure E-Mails mit POP oder IMAP oder was auch immer abruft. Das ist an sich keine Arbeit, dieses kleine Häkchen anzuklicken oder die Bibliothek reinzukompilieren. Macht das einfach, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der sichereren Seite, weil tut man es nicht, dann ist seine E-Mail ungefähr so sichtbar, also analog zu einer Postkarte. Jeder, der dann irgendwie im Netz hängt, kann sich da dann...
Genau, jeder, bei dem die E-Mail vorbeikommt. Im Falle eines Wohnheims an der Uni kommt die E-Mail an sehr vielen Leuten vorbei.
Korrekt. Und jetzt haben wir fast eine Viertelstunde geredet und jetzt müssen wir unbedingt ein bisschen Musik hören. Yep. Hier sind wir wieder bei Dev Radio, dem discordischen Computermagazin. Im Chat ging gerade ein paar Sachen rum. Ich habe vorhin gesagt, dass jeder unsere E-Mails mitliest. Man sagte dann zu uns, dass wir nicht so ganz pessimistisch denken sollen. Der hat auch recht, denn nicht jeder liest unsere E-Mails mit, sondern nur die uns was Böses wollen.
Das ist ja beruhigend.
Ja, ich bin echt froh, dass es nur halb so kritisch ausfällt. Benutzt trotzdem Verschlüsselung. Das ist auch gleich ein gutes Stichwort, denn es ist so, dass es durchaus noch Clients gibt, die kein POP-S oder sowas können, also den Abruf oder das Senden nicht verschlüsseln. Und da gibt es eben eine ganz gute Möglichkeit, die man drumherum arbeiten kann.
Ja, man installiert sich zum Beispiel ein S-Tunnel. Das ist ein kleines Tool. Ich habe die URL gerade nicht im Kopf, wo es das gibt. Ist auf jeden Fall Open Source. Das ist auch wichtig bei so Krypto-Sachen, nur mal so am Rande bemerkt. Das praktisch nachträglich SSL implementiert, beziehungsweise als Tunnel fungiert. Das heißt, ich installiere mir das lokal, connecte mich lokal dorthin, es macht ein Port lokal bei mir auf, und dieser Tunnel connectet sich dann per SSL an den entsprechenden SSL-unterstützenden Zielhost, Server, zum Beispiel eben der POP3S oder der IMAP-S. Und was letztendlich durchs Netz geht, ist verschlüsselt dann.
Also der Client spricht halt dann seinen Klartext SMTP oder POP mit dem S-Tunnel. Der S-Tunnel verschlüsselt ist und gibt es so verschlüsselt, wie es der Server erwartet. Und das, was verschlüsselt vom Server kommt, entschlüsselt der Tunnel schön und gibt das dann den Client. Und so läuft das wunderbar Transparenz ab und ist eine tolle Sache.
Was wir jetzt noch in unserer Ankündigung versprochen haben, was jetzt leider ein bisschen knapp kommt, weil wir sind schon wieder ein bisschen hinten mit der Zeit, ist ein bisschen was zu erzählen, wenn man jetzt so ein Mail-Server-Setup macht, was man denn als braucht, beziehungsweise ein paar Tipps zu geben. Das wird jetzt leider etwas knapper ausfallen. Aber wir versuchen es trotzdem mal.
Ja, also grundsätzlich sind erstmal zwei Dinge wichtig. Man muss die Mails bekommen. Dazu braucht man einen sogenannten MTA. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also man kann sich...
Ja, also man braucht ein MTA und etwas, was POP3 oder IMAP implementiert, um sich die Mails wieder abzuholen von dem Server, von dem Mail-Server. Und wenn man ganz komfortabel sein will, dann bietet man seinen Usern noch ein Web-Interface. Ja. Zum Beispiel Horde oder Squirrel Mail ist da ganz nett.
Ja, Squirrel Mail ist sehr angenehm.
Ein paar URLs zu den ganzen Projekten, die wir angesprochen haben, zum Beispiel Postfix, Sendmail, Exim, Qmail, das sind jetzt alles MTAs. Ja. Tja, Die URLs sind ganz einfach. Das ist nämlich der Name des jeweiligen MTAs mit einem www und davor und einem .org dahinter.
Die Konfiguration aber dagegen.
Die schreiben wir alle auf unsere Homepage. Für den normalen Benutzer empfehlen würde ich Postfix, weil der schön einfach zu konfigurieren ist und nicht wirklich stressig. Ist auch nicht so viel zu lesen oder zu lernen. Es gibt nette Autos dazu, die auch auf die Problematik darauf hinweisen, was man nun so alles falsch machen kann. Und das ist auch ganz wichtig beim Konfigurieren von Mail-Servern. Da ist, dass man weiß, was man alles falsch machen kann. Das ist ganz wichtig. Gibt es auch www.postfix.org. Und die URLs packen wir auch alle auf unsere Homepage. Dann könnt ihr die da in unserem Archiv dann nachlesen. Das ist der zweite Teil, wenn die Mails nun lokal bei uns auf der Platte liegen, also auf dem Server, wie man die wieder runterkriegt. Da gibt es auch einige Projekte, zum Beispiel gibt es da den Cyrus Mail Server. Der kann das ist ein richtiges Monster, das kann sehr, sehr, sehr viel. Das kann unter anderem auch selbst MTA sein, muss man aber nicht verwenden. Man kann ihm auch sagen, ich mach mal nur Pop und Eimer für mich. Den Kurier gibt's auch, der ist etwas kleiner, übersichtlicher und ist auch mein Favorit. Der lässt sich auch recht einfach konfigurieren und bietet einfach so, ohne was hinzufügen zu müssen, die SSL-Varianten der Protokolle auch an. Also IMAP-S und POP3S schaltet man einfach nur ein und dann läuft das. Irgendwie fühlt sich sehr gut an. DovCut gibt's auch noch. Das ist www.dovcut.org. Das ist ein IMAP-Server, ein reiner, soweit ich weiß, der sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Da läuft dann, das ist vielleicht jetzt für Administratoren interessant, der läuft also in der Grundkonfiguration in einer Changeroot und ähnliche Sicherheitsmaßnahmen haben da gemacht und auch IMAP-S-Verschlüsselung. Ja, das Ganze verbindet man am besten mit einer Datenbank, zum Beispiel Postfix oder MySQL, wo dann die entsprechenden Benutzerdaten drin liegen, für die, also die Informationen, von welchem Account dann nun Mails angenommen werden oder welche Quotas, also Quota, wie viele Mails die Leute, Menge an Mails die Leute in ihren Verzeichnissen haben dürfen oder ähnliches, wo das alles drinsteht, wo das alles herkommt. Das ist irgendwie ganz angenehm, das in der Datenbank zu haben. Da kann man auch ein nettes Interface draufsetzen, zum Beispiel PHP MyAdmin ist ein MySQL-Administrationstool. Ja, und dann eben das Webinterface als IMAP-Client, der quasi auf einem Webserver läuft, der dann da, ich sehe schon, ich verschachtel mich ein bisschen, der dann auf der Kiste mit draufläuft. Das könnte zum Beispiel Squirrel Mail sein, das ist auch sehr hübsch. Ich habe das mal testweise bei uns installiert und Mev hat das sehr gefallen.
Also das Schöne an Squirrel Mail zum Beispiel ist, dass er halt Module unterstützt und die sind sehr einfach einzubinden. Das heißt, wenn ein Feature fehlt, dann guckt man, ob da gerade ein Modul da ist und dann guckt man das dazu und lädt das ganz einfach und dann kann Squirrel Mail das. Also ich habe mehrere Sachen schon vermisst und dann einfach Modul installiert, läuft. Okay, das geht noch nicht, Modul installiert, läuft. Das ist sehr angenehm.
Worauf ich jetzt hinaus will mit dem Blog ist, dass man sehr einfach mit Open-Source-Projekten sich seinen eigenen Mail-Server zusammenklotzen kann, sage ich jetzt mal, weil es wie im Baukastenprinzip funktioniert. Also ich habe hier mein MTA, hier habe ich das Tool, das IMAP und POP implementiert, da habe ich meine Datenbank, die hängt dazwischen, dann habe ich da das hübsche, also den Webserver mit dem Interface, mit dem IMAP-Client, der greift auch wieder auf SQL zu. Für das SQL habe ich dann ein Administrationsinterface und schwupps ist das fertig. Und das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist, weil das ist eigentlich ganz einfach ein bisschen Doku lesen. Und es gibt sehr schöne Doku dazu. Aber mehr Links eben dazu auf der Homepage, weil wir sind sehr knapp in der Zeit.
Aber es ist vielleicht gut, dass man das mit den Mail-Dingern sagt, weil sonst weiß man eben nicht, wo man anfangen soll, wenn man nicht weiß, wie die ganze Sache aufgebaut ist.
Ganz genau. Und jetzt kommt auch schon Alternative Crash. Und deshalb sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wir sehen uns in 2 Wochen.
Genau, mit dem Thema, das dann auf unserer Homepage stehen wird. Und ja, tschüss.